Ja, Mann. Großartig, dass wir so einen Gott haben. Jesus, wir lieben dich und es ist so großartig, dass wir dich feiern dürfen, dass wir dich anbeten dürfen und dass wir wissen dürfen, dass nach Weihnachten Ostern kommt und dass du mitten unter uns bist und lebst. Wir lieben dich, Jesus, und wir beten, dass du unser Herz nochmal bereit machst. Wir wollen nochmal uns bereit machen, auf dich zu hören, auf deinen Geist zu hören, damit du uns bereit machen kannst, uns nochmal wirklich neu im Glauben zu stärken, zu ermutigen und Hoffnung in uns freizusetzen. Jesus, wir brauchen das. Wir brauchen das heute mehr als sonst. Und wir beten, dass du kommst, Geist Gottes, unser Herz jetzt nochmal neu ergreifst und erfüllst. Wir sind bereit zu hören, was du zu sagen hast. Amen. Freunde, wir haben es fast geschafft. Noch 2 Tage, dann hat der Stress der Besinnlichkeit endlich ein Ende. Ich weiß nicht, wie es dir so geht. Ich höre dann teilweise so, wie Bettina total verzweifelt ist über all diese WhatsApp-Gruppen vom Kindergarten, von der Schule. Bitte Dachte mitbringen, hier eine Nikolausmütze mitbringen, da eine Socke mitbringen, bitte hier Plätzchen backen, kann doch jemand was zum Frühstücken mitbringen, Blotschenmarkt muss vorbereitet werden und so weiter und so weiter. So, what? Ich habe ganz bewusst Bettina in diese Gruppen geschickt und bin da selber nicht drin. Ich würde wahrscheinlich am Boden liegen kurz vor Weihnachten, bei all dem, was so an Besinnlichkeit hier auf uns niederprasselt. Aber ich vermute mal, du hast es dir schön gemacht. Du hast deine Wohnung schön gemacht, du hast vorbereitet, du hast vielleicht einen schönen Kranz an deiner Tür, hinter der Tür, schöne Kerzen, es ist warm, es ist angenehm und gemütlich. Weil Weihnachten hat sowas, jetzt mal abgesehen von diesem Christlichen, was irgendwas Besonderes hat. In jedem Einkaufsladen wird uns das präsentiert und überall hat man das Gefühl, Weihnachten ist eigentlich mehr wie so eine Hochzeit. Weihnachten ist so dieser Moment im Jahr, der muss perfekt sein. Kennt ihr das, wenn ihr schon mal geheiratet habt, kennt ihr das mit Sicherheit, wenn ihr eure Hochzeit plant, es muss der Tag deines Lebens sein. Und du investierst alles deine Kohle und deine Kreativität und es muss irgendwie perfekt sein. Und Friends, wenn du noch nicht geheiratet hast, vergiss das einfach. Das ist total bescheuert. Also wenn du dich bereit machst, irgendwie dich da auf eine Hochzeit vorzubereiten, es soll ein super Tag werden. Es soll ein Tag mit fantastischen Leuten werden und der soll genial sein. Ja, auf jeden Fall. Aber mach ihn nicht zu dem besten Tag deines Lebens, weil was soll denn noch danach kommen? Ist dein Leben dann zu Ende oder was? Aber so gehen wir oft mit Weihnachten um. Das muss die perfekte Zeit im Jahr sein. Da muss alles passen. Ja, Menschen, die sich sonst streiten, die versuchen irgendwie Frieden zu halten. Familien, die sich sonst nicht angucken können, kommen an einen Tisch, sitzen, sagen, es ist ja Weihnachten. Wir müssen so tun, wir müssen einen Raum schaffen, wo es irgendwie funktioniert. Weißt du, wir haben eine Sehnsucht, dass es doch irgendwann einen Moment in unserem Leben geben muss. Am besten Weihnachten. Wo wir endlich der Einsamkeit entfliehen können, wo wir dem Streit entfliehen können, wo wir der Hoffnungslosigkeit ein Stück entfliehen können. Und wir projizieren das alles auf Weihnachten. Warum sind wir eigentlich so bescheuert? Mal ganz ehrlich, warum nehmen wir dieses Fest und halten es so hoch? Weil wir Hoffnung brauchen. Weil wir irgendwie diesen Wunsch haben, dass es doch irgendwo einen Moment, eine Zeit, einen Ort gibt, wo irgendwie Frieden ist. Weil wir haben unseren Glauben verloren. Wir haben unseren Glauben verloren. Wir haben den Glauben verloren in die Politik. Wir haben verloren den Glauben, dass es Menschen gibt, die es wirklich gut mit uns und unserem Land meinen und die ihr Bestes geben, ohne Rücksicht auf eigene Interessen. Wir haben den Glauben verloren in unsere Gesellschaft. Wir haben den Glauben verloren, dass wenn es hart auf hart kommt, wir doch alle zusammenstehen. Dass wir dann schon irgendwie zusammenrücken. Wir haben den Glauben verloren in die grundsätzliche Sicherheit in unserem Land. Und Magdeburg ist jetzt nur das letzte Beispiel. Wir haben den Glauben verloren, dass wir einfach so entspannt irgendwo hinfeiern können. Wenn du mal irgendwo in die Touristenzentren gehst, das ist schon beklemmt, wenn da gepanzerte Fahrzeuge stehen und in Florenz so Maschinengewehr dir überall begegnet, wenn du da diesen Dom dir anschauen willst. Wir haben den Glauben in eine grundsätzliche Sicherheit in unserem Land und in Europa verloren. Wir haben sogar den Glauben in die Familie verloren. Familie war immer so der Ort, da kommt doch alles zusammen und da funktioniert es und da hält man zusammen, egal, in schweren Zeiten wie in guten Zeiten. Aber die Wahrheit ist, um uns herum, Familien fliegen auseinander. Es ist gar nicht mehr so klar, dass Familie ein Ort von Sicherheit, Geborgenheit und Zusammenhalt ist. Und wir haben den Glauben in die Kirche verloren. Denn wenigstens da muss es doch noch Werte geben. Wenigstens da muss es doch Menschen geben, die ehrlich sind, die es nur gut meinen. Aber die Realität ist, auch darauf kannst du dich nicht verlassen. Wir haben unseren Glauben verloren. Wo ist denn noch der Ort, die Institution, die Menschen, wo ich einfach vertrauen kann, wo ich weiß, die meint es gut, da bin ich bereit, mich komplett fallen zu lassen. Kennst du Menschen, die so reden, die ihren Glauben tatsächlich verloren haben und die wirklich hilflos rumstehen und sagen, worauf kann ich denn meine Hoffnung eigentlich setzen? Wem kann ich vertrauen? Was bedeutet es denn, wenn ich ein Versprechen gebe, dass wir immer zusammenhalten werden, dass wir immer zusammenstehen werden? Wie lange ist die Halbwertszeit von einem solchen Versprechen? Und dann kommt Weihnachten. Und irgendwo ist doch da ein wenig der Wunsch, die Hoffnung, der Traum, dass es wenigstens in dieser kurzen Zeit doch funktioniert. Und wir legen unsere ganze Hoffnung in diese Zeit. Und dann klappt es mal mehr oder mal weniger gut. Heute am 4. Advent, kurz vorm Heiligabend, kurz vor Weihnachten, möchten wir uns nochmal einfach kurz mit einer Person beschäftigen, deren Vertrauen so unfassbar groß und so unfassbar stark ist, dass es mich zutiefst berührt hat. Und es geht um Maria. Maria ist aus der damaligen Sicht eine junge Frau im besten heiratsfähigen Alter von 14 Jahren. Ungefähr. Und das ist großartig, weil aus unserer Perspektive ist das noch ein kleines Mädchen, ja, das noch keine Ahnung vom Leben hat, gerade mal versucht, sich zu orientieren, hey, was könnte in meinem Leben so auf mich zukommen, was sollte ich vielleicht für Leistungskurse mal wählen, was interessiert mich eigentlich, wo mache ich mein Betriebspraktikum, wie komme ich an das nächste Handy, damit ich nicht so blöd dastehe mit meinem iPhone 10, was ja schon wirklich mega, mega oldschool ist, ich brauche was Neues. So, und dann ist da Maria. Eine junge Frau, irgendwo im Nirgendwo, also so maximaler Durchschnitt. Und in diese Situation hinein passiert ihr etwas, ich glaube, das haut den stärksten Mann um. Wenn du nämlich alleine bist, keine Ahnung, vielleicht mit Hausarbeit bestellt, vielleicht in deiner Werkstatt bist und auf einmal kommt ein mächtiges, also es ist nicht dieser kleine dicke Rubensengel, sondern es kommt ein mächtiges Wesen in den Raum. Die Atmosphäre verändert sich, es wird hell und Maria erschrickt zutiefst. Ich möchte euch das gerne mal vorlesen. Lukas 1, Abvers 26. Als Elisabeth im 6. Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in eine Stadt in Galiläa. Maximal uninteressant, maximaler Durchschnitt. Das ist sowas wie Bielefeld, so gibt's gar nicht. Zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war. Sie hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren von David. Gabriel erschien ihr und sagte, sei gegrüßt. Du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meine. Stell dir die Situation nur einmal kurz bildlich vor. Da kommt ein mächtiges Wesen aus einer anderen Dimension zu dir. Mächtig, stark, freundlich, aber trotzdem voller Erhabenheit. Und Maria erschrickt zutiefst und sagt, was redet der da? Da erklärt ihr, ihr habt keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen. Sein Reich wird niemals untergehen. Maria fragte den Engel, aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Siehe doch, deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar und nun ist sie bereits im 6. Monat. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Wisst ihr, was ich so richtig knaller finde bei Maria? Ihre einzige Frage, die sie stellt, also du musst dir das vorstellen, da sagt dir jemand, du wirst den Sohn des Höchsten gebären und er wird der Sohn Davids sein und er wird auf dem Thron sein und er wird der Sohn des Höchsten genannt werden und so weiter. Und sie sagt, cool, aber ich bin Jungfrau. Das ist ihre einzige Frage. Ist dir das eigentlich mal aufgefallen? Für mich war das irgendwie irritierend. Weil ich sage, ist das meine erste Frage? Ich bin ein Mann, ja, genau. 1-0 für dich. Ja, wahrscheinlich. Marie. Ja, ich wäre reden wir nicht davon, das kommt schräg. Aber sie fragt nicht, sag mal, wer bist du eigentlich ganz genau? Von wem kommst du nochmal genau? Und was soll jetzt genau passieren? Denn wenn Maria mit 14 Jahren war ihr total bewusst, wir als Volk Israel, wir warten auf einen Retter. Und ihr war bewusst, dass es den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs auch heute noch gibt in ihrer Zeit und dass sie voller Sehnsucht darauf warten, dass Gott jemanden schickt. Sie war 14, sie ging nicht in dem Sinne zur Schule, aber sie kannte das Wort Gottes. Sie kannte die Tora, sie kannte das aus der Zeiten, wo sie als Familie die Feste feierten. Sie als junges Mädchen oder junge Frau wurde darauf vorbereitet, die ganzen Vorschriften, was die Gebote angeht, einzuhalten. Das heißt, sie kannte die ganze Geschichte. Sie wusste, worauf ihr Volk wartet. Deswegen war für sie das keine große Überraschung, sag mal, wovon redest du? Ihr war das total klar, wovon der Engel da redet. Sie war schon bei den praktischen Dingen. Wie soll das funktionieren? Und der Engel möchte eine Entscheidung von ihr. Er sagt, ey, weißt du was? Das regeln wir schon. Gott wird das machen. Aber jetzt musst du dir mal vorstellen, der Engel kommt und das war jetzt nicht so, hey, lass mal große Konferenz machen, wir holen mal deine ganze Familie zusammen, hol Josef dazu, Papa, Mama, lass mal drüber reden, ob das cool für dich ist. Sondern der Engel kommt und bringt dir eine Botschaft und erwartet deine Antwort. Und es wäre total normal gewesen, wenn Maria gesagt hat, ey, weißt du was, die Entscheidung ist zu groß. Ich muss jetzt erstmal mit meinem Verlobten sprechen, Josef, der muss ja mitmachen. Ich muss kurz mal gucken, ob meine Eltern überhaupt damit einverstanden sind. Wie genau hast du das eigentlich vorgestellt? Wie sollen wir leben? Wo sollen wir leben? Wie funktioniert das überhaupt? Ich muss erstmal meine Plus-Minus-Liste machen. Ich weiß nicht, wie du Entscheidungen triffst, gerade Entscheidungen von dieser Tragweite, die dein ganzes Leben einfach mal komplett auseinandernehmen. Und da war noch viel mehr. Maria war verlobt. Ja, das klingt für uns, ah ja, da hat er einen netten Heiratsantrag gemacht und dann haben die da nett zusammen gegessen und dann war das. Das war ein Rechtsakt. Verlobt zu sein war eine rechtsgültige Verbindung zwischen einem jungen Mann und einer jungen Frau. Sie lebten noch nicht zusammen, aber es war nur durch eine offizielle Scheidung möglich, überhaupt wieder auseinanderzugehen. Das hatte eine ganz andere Rechtsgrundlage als eine Verlobung heutzutage unter uns. Das hat weitreichende Konsequenzen. Stell dir vor, das Ganze geht auseinander. Dann wäre die Familie entehrt. Vater und Mutter wären entehrt, ausgestoßen aus der Gesellschaft. Es gibt Bestrafungen zu dem Zeitbuch. Ja, das Heftigste theoretisch wäre die Steinigung gewesen. Das war damals aber gar nicht mehr so üblich. Aber es gab so etwas wie eine öffentliche Beschämung. Das heißt, da wurde ein Rat gehalten und dann wurde die Familie verstoßen, da wurde die Frau verstoßen aus der Gemeinschaft, aus der Gesellschaft. Und das war eine Zeit, in der war es so essentiell wichtig, dass du in der Gemeinschaft integriert warst, weil du so abhängig davon warst, dass wer miteinander gegangen ist, dass man zueinander gestanden hast. Und die aus der Gesellschaft rausfielen, die waren safe, mit Armut geschlagen, die hatten ein brutal hartes Leben zu erwarten. Und noch viel schlimmer ist Untreue in dem Ganzen. Einfach nur auseinanderzugehen, das ist vielleicht die eine Sache. Aber wenn auf einmal ein Kind erwartet wird, wo die beiden noch gar nicht zusammenleben, das ist das Maximum an Beschämung, an Entehrung, was du dir eigentlich vorstellen kannst in der damaligen Zeit. Und diese Entscheidung muss eine 14-jährige junge Frau treffen. Und sie war gerade in dieser Zeit, wo die darauf gewartet hat, dass Josef sie nach Hause holt. Und diese Zeit zwischen Verlobung und Hochzeit war ungefähr ein Jahr lang. Und in der Zeit hat Josef das Haus gebaut, hat die Wohnung vorbereitet. Und sie hat sich darauf vorbereitet, alle Pflichten, die damals eine Frau so zu übernehmen hatte, auch wirklich dann gut ausführen zu können. Ist quasi bei ihrer Mama noch mal so richtig in die Lehre gegangen. Aber wenn wir mal diese Sachen kurz beiseite stimmen, alles das, was das gesellschaftlich mit sich bringt, dann kommt die Situation, sie wusste doch gar nicht, was es eigentlich heißt, den Sohn Gottes zur Welt zu bringen. Die erste Situation, nachdem Jesus geboren wurde, ist, dass der König ausrastet und sagt, ich werde alle Kinder in diesem Alter umbringen lassen, Hauptsache ich erwische diesen König. Ihr war nicht klar, dass sie nur wenige Zeit später als Flüchtlinge in Ägypten landen würden. Das war ihr nicht klar, das wusste sie nicht. Sie wusste nicht, dass das ihr Schicksal sein wird, verbannt zu sein oder genötigt zu sein, zu fliehen, damit ihr Kind nicht umgebracht wird. Ihr war auch nicht bewusst, Jesus war ja nicht nur hochintelligent, er war der Sohn Gottes. Wie erziehst du denn so ein Kind? Hast du mal drüber nachgedacht, den Sohn Gottes zu erziehen? Es gibt da eine schöne Geschichte, ja, wo sie in Jerusalem sind. Jesus ist gerade 12 und er ist im Tempel. Das heißt, er war 12 und damit gerade Mann, theoretisch, so in dem Kontext. Und er saß da mit den Hochschulprofessoren von Cambridge und Oxford, sozusagen mit der Bildungselite und hat mit ihnen diskutiert. Und sie waren erstaunt darüber, wie brillant er war. So, jetzt kommen seine Eltern. Ich lese euch das vor, Lukas 2. Seine Eltern wussten nicht, was sie davon halten sollten. Kind, ja, so Mama halt. Kind, sagte seine Mutter zu ihm, wie konntest du uns das antun? Eben ganz Mama. Dein Vater und ich waren in schrecklicher Sorge. Sie haben ihn 3 Tage gesucht und wussten nicht, wo er ist. Warum habt ihr mich gesucht? Ja, was für eine Frage, Jesus, ehrlich. Ihr hättet doch wissen müssen, dass ich im Hause meines Vaters bin. Doch sie verstanden nicht, was er meint. Ich meine, als Eltern geht es einem öfter so, du verstehst nicht, was in deinem Kind vorgeht. Aber den Sohn Gottes großzuziehen, was für eine Herausforderung, das war ihr nicht bewusst. Das konnte sie überhaupt nicht überblicken. Und ihr war auch nicht bewusst, dass sie ihrem Sohn dabei zuschauen würde, wie er sterben würde. In Johannes 19, Vers 25 heißt es, in der Nähe des Kreuzes standen die Mutter von Jesus und ihre Schwester, so wie Maria, die Frau von Klopas und Maria von Magdala. Das wusste sie alles nicht. Dass das mal ihr Leben sein würde. Flüchtling, den Sohn Gottes großziehen mit all diesen Herausforderungen. Ein Sohn, der ihr dann noch sagt, hey Frau, meine Zeit ist noch nicht gekommen, als sie gesagt hat, hier bei der Hochzeit zu Kana, es gibt keinen Wein mehr. Alles das konnte sie nicht überblicken. Alles das wusste sie nicht. Aber Maria wusste eins. Sie wusste, wem sie vertrauen kann. Und so antwortet Maria in Lukas 1, 28. Maria antwortete, Ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ der Engel sie. Was Maria tut, ist, Gott einen Blankoscheck auszustellen. Ich bin 14, ich bin noch nicht verheiratet. Das, was du sagst, ist unfassbar, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe keine Ahnung, welche Konsequenzen das Leben mit sich bringt, das jetzt auf mich zukommt. Ich habe mir ein relativ schönes, einfaches Leben vorgestellt mit einem Zimmermann, der wirklich toll ist, schönes Haus, nett, irgendwo im Nirgendwo, einfach nett. Und jetzt kommt der Engel und sagt dir, du bist zu was ganz anderem berufen. Und Maria überlegt nicht lange, weil sie weiß, hey, das ist die Gegenwart Gottes. Und wenn ich irgendwem irgendwie vertrauen kann, dann ist das Gott. Und sie unterschreibt blanko. Egal, was es mich kostet, egal, was das bedeutet, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Ich finde das so heftig. Maria stellt die Ehre Gottes über ihre eigene Ehre. Das ist mir so. Hey, es kann sein, dass ich komplett gesellschaftlich geächtet und entehrt werde. Das war das Risiko, was sie eingegangen ist. Weil sie hatte nicht mit Josef gesprochen. Sie wusste nicht, zieht er mit oder nicht. Bin ich allein? Das hat der Engel ihr alles nicht gesagt. Und sagt, ich unterschreibe. Egal, was es kostet. Wer sind die Menschen in deinem Umfeld? Wer sind die Menschen, die so voller Verzweiflung irgendwie Hoffnung brauchen? Die in ihrer Trauer, in ihrer Wut, in ihrer Orientierungslosigkeit, in ihrer Depression irgendwie durchs Leben taumeln, über alles um sie herum frustriert sind, die ihren Glauben an irgendetwas verloren haben? Und wie wäre es, wenn du ihnen deine Tür öffnest und sagst, hey, weißt du was? Heiligabend, ich habe alles vorbereitet. Es war echt stressig, aber jetzt ist es echt schön. Und du darfst gerne zu mir nach Hause kommen und mit mir Weihnachten feiern, weil ich dich mit dem bekannt machen möchte, dem du zu 100% vertrauen kannst. Der ist allein wert es, dass wir unser ganzes Leben im Blanko hinhalten. Vielleicht hast du Menschen in deinem Umfeld, die sagst, hey, ja, das sind so ein, zwei Granaten. Für die wäre das wertvoll. Die lade ich ein zu mir, damit sie Teil dieser frohen Botschaft von Weihnachten werden können. Vielleicht aber bist du auch derjenige, der spürt, dass dieses 14-jährige Mädchen dir etwas total voraus hat. Dass sie einen Glauben hat und ein Vertrauen in Gott, das du vielleicht theoretisch auch in dir trägst. Aber dein Scheck, der wäre nicht blanko. Da sind so ein paar Grenzen eingezogen, so ein paar Limits. Vielleicht brauchst du auch noch 2 Tage, um mal drüber nachzudenken, welchen Scheck du Weihnachten Jesus überreichen möchtest. Was trägst du auf deinen Scheck ein? Und was fehlt dir vielleicht auch noch, um die Grenzen und Limits auszuradieren und zu sagen, weißt du was, so wie Maria, was immer du sagst, was immer ich tun kann, mir geschehe, wie du sagst. Und dann möchte ich euch den letzten Vers vorlesen. Das ist der Zuspruch, den Maria bekommt von ihrer Verwandten Elisabeth, als sie kommt zu ihr zu Besuch. 1. Lukas 45. Gesegnet bist du, weil du geglaubt hast, dass der Herr tun wird, was er gesagt hat. Gesegnet bist du, weil du geglaubt hast, dass der Herr tun wird, was er gesagt hat. Das ist Weihnachten, Friends. Und das ist die Zeit, auf der wir zugehen. Mach deine Tür auf für Menschen, die genau dieses Vertrauen nicht mehr haben und so verzweifelt danach suchen. Und check dein Herz, ob du nicht noch ein paar Limits rausnehmen möchtest. Amen.